Your Honor, we the jury find the defendant Sweet Tango Apples guilty on all counts of being the crispiest, sweetest, zestiest, most delicious tasting apple you can buy.
Order! Order in this courtroom! Bailiff, come back here. Where are you going?
I'm going with them. I want some Sweet Tango Apples too.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
The Star FM Creepy Hour with deinen Horror Hosts Bibi Blackcraft und Wolfie.
Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour.
Hallo zusammen.
Wieder zurück, wieder back im November. Jetzt war es ein anstrengender Oktober, aber ein sehr schöner Oktober. Wie hast du es denn empfunden, Wolfi? Dein erster Creeptober so richtig?
Bester Oktober aller Zeiten. Muss ich ja jetzt sagen, sonst werde ich wieder gevierteilt oder ich muss wieder in die eiserne Jungfrau rein oder werden wieder komische Tiere durch irgendwelche Körperöffnungen. Nein, war schön. Wir haben viel Spaß gehabt.
Und ich glaube,
wir zehren alle noch vom großen Finale vom 31. von Halloween. Die Party hat mega Bock gemacht.
Es war wirklich schön. Und jetzt nochmal echt ein riesen Shoutout an alle, die da waren, weil es waren fast alle verkleidet. Wir hatten voll oft Einlassstopp. Also da war ein großer, großer Andrang. Hat mega viel Spaß gemacht. Am Anfang war ich ein bisschen nervös.
Du warst mega nervös. Mega. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wisst ihr, wenn man Bibi nur so aus den Folgen kennt oder mal so kurz getroffen hat, da ist ja schon ziemlich abgeklärt und selbstsicher und stark. Aber da war dann doch eher so, und wenn niemand kommt und wenn es blöd ist und wenn das Blut ausgeht. Ja, aber alles gut.
Ja, nee. Und dann dachte ich mir auch so, naja, aber es sind ja so und so viele Tickets verkauft und es war eigentlich schon fast voll. Und dann war aber irgendwie 9:30 und dann denke ich mir so, okay. Und wirklich 25 Minuten später war das Ding gerammelt voll und es hat so einen Spaß gemacht und ich fand es total schön, weil ich am Anfang dachte, okay, vielleicht sind da gar nicht so viele Creepies, weil irgendwie niemand auf uns zugekommen ist. Und dann, nach ein paar Drinks, kamen immer mehr Leute an und haben Hallo gesagt. Und dann war so, ach ja, also jetzt habe ich mir Mut angetrunken. Also egal, wo du uns siehst, du darfst uns immer ansprechen. Wir freuen uns da natürlich. Dich hat nur niemand erkannt, Wolfi. Du warst so krass verkleidet.
Ich habe mir Mühe gegeben. Ich mache das ja normalerweise gar nicht so, dass ich so krass Halloween schminken und so weiter. Das ist eigentlich gar nicht so meine Welt. Hab's jetzt aber ausprobiert, habe am Tag vor Halloween dann schon zu Hause geübt, habe mir alles zurechtgelegt und am Ende irgendwelche Toterde-Masken ins Gesicht geschmiert und Verbände und Blut. Und dann habe ich mir noch so Insta-Videos angeguckt, wie man sich diese Schnitte ins Gesicht macht und wie die tief aussehen und mit Klopapier und Flüssiglatex und was weiß ich alles ausprobiert. Hat nicht alles geklappt, aber am Ende war ich ganz zufrieden.
Man muss jetzt auch dazu sagen, ich glaube, ganz, ganz viele aus der Creepy kennen diese tote Meermasken, ne? Also die das Gesicht so quasi versteinern. Und als du mir am Tag vorher schon ein Bild geschickt hast, als du Probeschminken gemacht hast zu Hause, ja, dachte ich mir so, oh, das ist aber krass, ne? Weil ich hab die immer so zu Hause 10 Minuten drauf und dann tut mir meine ganze Fresse weh. Und du bist so knallhart und hast die einfach in dein Halloween-Kostüm integriert und bist einfach 6 Stunden oder 7 Stunden mit dieser Maske. Und ich glaube, du hast ja 2 Packen gebraucht, ne?
Ich konnte auch am Anfang nicht richtig reden, weil das natürlich alles so versteinert, bevor es da solche Risse reingibt und so. Aber war eine schöne Idee und ist vor allem, und das war mir das Wichtigste für mich, ich bin da nachts noch unter die Dusche gestanden und das Zeug ist auch wirklich runtergegangen, denn da hatte ich immer noch so ein bisschen Sorge, dass ich das jetzt 3 Wochen mit mir rumschleppe.
Dafür warst du am nächsten Tag aber ganz schön rot im Gesicht.
Das schon, das mag aber auch andere Gründe haben, über die ich jetzt nicht näher sprechen möchte.
Ja, aber da muss ich echt sagen, also wir haben ja am Donnerstag, also an Halloween selbst, ja auch noch dekoriert und so. Und irgendwie ist der Tag so verflogen. Also habe ich jetzt schon gemerkt, wenn man Veranstalter ist, dann hat man gar nicht so viel Zeit, um sich selber vorzubereiten. Deswegen fiel mein Miss Beetlejuice Halloween-Kostüm ein bisschen spärlich aus, weil ich wusste nicht mehr, wo die Zeit hinkam. Und zack, bumm, war's abends und wir mussten dann um 20 Uhr schon in der Venue stehen. Und habe ich jetzt gelernt, wenn man selber Halloween-Partys veranstaltet, dann ist es viel, viel mehr Stress.
Definitiv. Und jetzt kommt der große Punkt, die große Lehre, denn wir haben den Countdown gestartet und jetzt dauert es schon wieder 300 irgendwas Tage bis zum nächsten Creeptober.
Ja, aber der wird jetzt noch mal krasser geplant. Wir gucken auch, dass wir vielleicht noch mal in eine andere Stadt gehen, natürlich dann Berlin. Mal gucken, was da noch so geht. Also wir hatten ja die Halloween-Party in Berlin ein bisschen davor, also nicht am 31., sondern den Samstag zuvor. Also hatte ich zwei Halloween-Partys, was sehr, sehr spannend war.
Ordentlich.
Und ja, doch, also ich muss schon sagen, ein paar Learnings haben wir mitgenommen, aber es wird und es hat super viel Spaß gemacht. Also von daher, ich muss sogar sagen, unter Einsatz meines Lebens, ne? Ich bin nämlich sogar beim Dekorieren von der Leiter gefallen.
Also Leiter ist ja leicht übertrieben, oder?
Naja, ich habe zwei Barhocker übereinander gestellt, weil halt nichts da war.
Deswegen, wer stellt zwei Barhocker übereinander?
Ich wollte halt Spinnweben an der Decke haben, anders ging das halt nicht. Und naja, ich habe mir ja nichts gebrochen.
Immerhin.
Also gehört alles dazu, aber immer im Einsatz, ne?
Schön.
So. Gut, darum soll es heute aber natürlich nicht gehen. Es ist wieder Zeit für den wichtigsten Part in der Creepy Hour, nämlich es geht heute wieder um die Creepies und deren unheimliche Erlebnisse. Wir haben heute wieder eine Hörerfolge für dich im Gepäck.
Vielen Dank an alle, die uns so regelmäßig ihre oft super privaten Geschichten schicken. Es ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit, dass man eher so offen mit solchen Themen umgeht. Aber ich hoffe, du weißt, dass du hier immer verstanden wirst und dass wir ein offenes Ohr haben und die Geschichten ja natürlich ernst nehmen. Also eigentlich stellt sich ja die Frage gar nicht. Und es sind spannende Geschichten dabei, gruselige Geschichten dabei, merkwürdige Geschichten dabei. Und ich glaube, viele, über die es sich wirklich lohnt, ja, zu diskutieren, ein bisschen zu erörtern, tief einzutauchen.
So sieht's aus. Magst du gleich mal mit der ersten Nachricht von dem lieben Ben starten, Wolfi?
Gerne. Ben hat uns über Instagram geschrieben. Hey, ich hätte zwei Geschichten, die ich als Kind erlebte. Eventuell ist das was für eine Hörerfolge. Das erste Erlebnis fand statt, da war ich 10. Und zwar wohnte ich in einem Dorf. Und um in die Schule zu kommen, mussten wir einen etwa 2 Kilometer langen Weg zurücklegen. Und als Kind der 90er war das natürlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad, das damals aber Winter war, also per Fuß. Es war ein normaler Schultag zu Ende gegangen und mein damals bester Freund und ich gingen nach Hause. Es gab neben der Straße den Gehweg links und rechts war der Wald. Als wir allerdings an diesem Tag heimgingen, fiel uns etwas Beunruhigendes auf. Wir hatten das Gefühl, dass wir aus dem Wald heraus beobachtet wurden. Natürlich schauten wir uns um und entdeckten eine Art Spiegelung im Wald, die auf uns gerichtet war. Wir versuchten ruhig zu bleiben und gingen unseres Weges weiter. Dabei bemerkten wir, dass sich die Spiegelung mit uns bewegte. Wir liefen schneller und als der Wald den Häusern wich, blieb auch das Gesehene von uns fern. Wir dachten uns erst einmal nichts dabei, bis zum nächsten Tag, als wir in die Schule gingen. Denn wir bemerkten Widerblicke und sahen dazu etwas rot Leuchtendes im Wald und dazu einen Umriss. Wir rannten durch das Stück mit dem Wald. Und wir sollten bald herausfinden, was uns beobachtete. Ein paar Tage später wollten wir Schlitten fahren, natürlich an dem besagten Wald. Als wir ankamen, fiel uns etwas auf. 2 Männer, die Kinder beobachteten und ansprachen. Wir bekamen dabei natürlich ein mulmiges, beängstigendes Gefühl und liefen wieder heim. Doch am nächsten Tag, als wir in die Schule gingen, hielt plötzlich ein Fahrzeug neben uns. Der Fahrer, ein Mann, meinte, er sei ein Freund unserer Eltern und würde uns in die Schule fahren, da es sehr kalt war und schneite. Mein Freund und ich sahen uns damals an und wussten, dass wir definitiv nicht einsteigen und sagten dies auch. Das hat den Mann etwas verärgert, aber er fuhr dann weiter. Als das Auto weg war, bemerkten wir wieder etwas. Wieder beobachtete uns etwas aus dem Wald. Wir liefen schneller. Die Begegnung hatte uns damals sichtlich verstört, bis unsere Lehrerin wissen wollte, was eigentlich los sei. Wir erzählten ihr alles und es wurde die Polizei eingeschaltet. Danach beschlossen wir auf Rat der Lehrerin, besser nicht mehr zu Fuß zu gehen. Das taten wir auch. Schließlich dauerte es etwas, ich denke ein paar Wochen, und dann meldete sich die Polizei bei uns und auch bei anderen. Wir bräuchten keine Angst mehr zu haben, denn die Männer seien verhaftet worden. Es kam heraus, dass sie zu einem Kindersexring gehörten. Ich weiß nicht, ob wir zu lange gewartet haben, bis wir etwas erwähnt haben, aber am Ende ging die Sache gut aus und niemandem ist etwas passiert.
Das ist immer der reale Horror, ne?
Unfassbar.
Es ist so eine furchtbare Vorstellung, dass es Leute gibt, die kleine Kinder entführen wollen, die Unsagbares mit ihnen machen wollen. Und wenn dir das als Kind passiert, also gut, dass du so gut aufgepasst hast, in dem Fall Ben, und dass ihr nicht eingestiegen seid, aber es ist einfach, ich krieg da immer richtige Zustände, wenn ich sowas lese. Und wie wichtig es auch ist, dass man Kinder auf sowas auch vorbereitet.
Es ist so eines dieser ersten Dinge, die man als Kind wahrscheinlich von seinen Eltern gesagt bekommt: Sprecht nicht mit fremden Menschen, steigt nicht bei fremden Menschen ins Auto ein. Ich überlege gerade selbst zurück, ob ich selbst mal so eine Situation hatte, wo ich mir dann unsicher war, ob ich jetzt in dieses Auto einsteigen darf oder nicht. Also klar, man weiß das, man bekommt das gesagt, aber gerade in so jungen Jahren ist es sicherlich nicht selbstverständlich, dass man da nicht überzeugt wird, überredet wird. Also von dem her super, dass alles so gut lief bei den beiden, dass sie in dem Fall alles richtig gemacht haben und dass die am Ende gefasst werden konnten. Ja.
Absolut, aber es macht einfach so betroffen, wenn du einfach hörst, also super gut, dass sie geschnappt wurden, aber wenn das so ein Ring war, will ich nicht wissen, wie viel da schon passiert ist, ne? Und ich glaube auch diese Masche mit, ich kenne deine Eltern oder vielleicht im blödsten Fall ja auch noch den Namen der Eltern wissen oder so. Ich kann mir schon vorstellen, dass dich das als Kind verunsichert. Und selbst im Erwachsenenalter ist es ja oft mit Betrugsmaschen so, dass viele Infos, die ja frei zugänglich sind, ja dann gegen dich verwendet werden können. Also gerade jetzt im Zeitalter von KI und was es alles gibt. Wir hatten es letztens auch, da gab es einen Polizeianruf und der Anrufer hat sich als Polizist ausgegeben. Der hat bei Eltern angerufen, hat gemeint, ihr Sohn hatte einen Autounfall, wussten das Kennzeichen, wussten den Nachnamen, war aber ein Scam. Und ich finde, da muss man immer lieber nochmal auflegen und nochmal bei der Polizeistelle anrufen, einfach immer auf Nummer sicher gehen, dass man da auch mit Informationen, die auf den ersten Blick ja irgendwie als echt erscheinen, dann richtig umgeht und das noch einfach mal gegencheckt, einfach nur um auf Nummer sicher zu gehen.
Kam ja noch dieser Punkt auf, ob sie vielleicht zu spät etwas gesagt haben, der Lehrerin in dem Fall. Ich glaube, zu spät gibt es nicht. Erstmal, nee. Es ist wichtig, dass sie was gesagt haben und dass man sich da nicht gleich sicher ist, gerade im Kindesalter und so weiter. Ist doch, also für mich ist da alles nachvollziehbar.
Absolut. Ich habe auch überlegt, was diese Spiegelung war, aber vielleicht stand da ja auch ein Auto oder so im Wald. Vielleicht haben die sich ja schon so positioniert. Wer weiß. Also ich glaube, als Kind nimmst du ja sowieso nochmal Sachen anders wahr. Wenn du Angst hast, nimmst du nochmal Sachen anders wahr. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die sich da einfach im Wald auch ein bisschen auf die Lauer gelegt haben, ne?
Oder vielleicht war es ja doch etwas, das die Kinder warnen wollte vor dem, was da in diesem Wald passiert.
Ach so, meinst du?
Gerade weil es, nachdem sie ja auch wieder bei den Häusern waren und so weiter, dann auch weg war. Also wer weiß, ob da nicht irgendeine schützende Hand über den Kindern war und die dazu geführt hat, dass sie da eben dieses Stück gerannt sind und aus dem Wald rausgelaufen sind und ein bisschen Angst hatten, in den Wald reinzugehen, weil da eben vielleicht etwas Böses lauert.
Ich bin ja ganz begeistert. Das sind ja ganz neue Töne von dir, Wolf.
Ich habe gerade überlegt, warum ich diesen Satz sage und nicht du, aber siehst du mal, das ist deine gute Schule, oder?
Es ist schön, du bist zum Belieber. Wolf, ich ja, freue mich.
So weit sind wir noch nicht, aber ich stell's zumindest mal hypothetisch in den Raum.
Ja, aber es ist ein guter Ansatz. Aber das war's auch noch nicht von Ben, denn wir haben noch eine zweite Geschichte von ihm bekommen. Ich lese sie mal ganz kurz vor.
Gerne.
Mein zweites Erlebnis, die fand statt, als ich 11 war. Wir waren damals von der Schule aus beim Zelten, so eine Art Camp. Und ich erinnere mich heute noch an den Platz. Es war eine Lichtung vor einem Wald, wo in der Nähe ein Bach verlief. Und wir machten den Ausflug, um damals die totale Sonnenfinsternis zu beobachten. Am Tag davor passierte aber etwas Merkwürdiges, was ich und die anderen bis heute nicht verstehen, was das genau war. Es war abends und wir saßen alle am Lagerfeuer, wie man das halt so macht, und erzählten uns gegenseitig Geschichten und alberten herum. Als es schließlich Zeit war, schlafen zu gehen, begann es dann aber zu regnen, also stellte sich jeder von uns auf eine eher ungemütliche Nacht ein. Da wegen des Regens keiner schlafen konnte, blieben einige am Feuer, dass wir etwas geschützt haben vor dem Regen. Als wir so da saßen, hörte es mit einem Wimpernschlag das Regnen auf und ein eisiger Wind zog an uns vorbei, ehe es wieder zu regnen begann. Und es wurde unheimlich. Ich schwöre, es war wirklich so. Und zwar, es begann damit, dass wir uns fühlten, als wäre irgendwas bei uns oder irgendjemand. Dazu hörten wir im angrenzenden Wald immer wieder ein Rascheln und Knacken. Okay, Tiere können das sein, aber wirklich merkwürdig wurde es, als einige von uns pinkeln mussten. Dazu gingen wir etwas an den Wald und auf einmal leuchteten da rote Augen in unsere Richtung. Ein Freund sah dies auch und wir bekamen Angst und liefen zurück zum Feuer und erzählten von unserer Sichtung. Und andere erzählten, sie hätten sowas Ähnliches auch erlebt. Noch dazu kam, dass das Feuer ganz ohne Wind plötzlich immer wieder aufloderte. Es war eigentlich komplett windstill. Also gingen wir irgendwann in die Zelte und hörten draußen immer wieder Geräusche, als würde jemand an den Zelten vorbeilaufen. Ich versuchte dabei herauszuschauen und sah etwas Schemenhaftes, was aussah, als würde eine Person oder keine Ahnung, was es war, dampfen oder rauchen. Es stand zwischen unseren Zelten. Ich machte also sofort wieder das Zelt zu und hatte unfassbare Angst. Wir waren zu fünft im Zelt und warteten die ganze Nacht, aber es passierte nichts mehr. Als wir am Morgen dann aus den Zelten gingen, entdeckten wir, dass an allen Zelten ein rußiger Handabdruck zu sehen war. Und auch die anderen erzählten von merkwürdigen Dingen, die sie in der Nacht hörten. Unser Lehrer sagte damals, es seien Tiere gewesen. Ich weiß bis heute nicht, was wir da erlebt bzw. gesehen haben.
Ja.
Ich sag doch, Zelten einfach immer unheimlich. Wald und Zelten, ganz schlechte Kombi.
Es passiert so viel im Wald nachts an Geräuschen, an Stimmungen, an was weiß ich. Also man nimmt diese Sachen ja auch unglaublich intensiv wahr. Wenn man gerade sonst vielleicht nur tagsüber ab und zu mal durch den Wald spaziert oder so, dann ignoriert man das, unterhält man sich und so. Und sobald es dunkel wird, bekommt ein Wald ja wirklich was Mystisches und so eine eigene Stimmung. Und da finden ja auch Geräusche statt, die sonst tagsüber nicht stattfinden. Tiere, die wach sind, die tagsüber schlafen, Tiere, die herumziehen und so weiter und so fort. Also von dem her wundert es mich nicht, dass man da komische Sachen hört und vielleicht auch sieht. Nur kommt hier halt wirklich viel zusammen. Und dieses Topping dann am Ende obendrauf mit diesem rußigen Handabdruck ist natürlich dann... Oh, weiß ich nicht, diskussionswürdig.
Genau, weil da war ich jetzt auch so, dass mal irgendwelche Augen im Wald reflektieren von irgendwelchen Tieren, die sich da rumtreiben, okay. Geräusche aus dem Wald von Tieren, die da rumlaufen, okay. Dass es vielleicht mal irgendwie an Regen zunimmt oder abnimmt oder dann plötzlich mal wieder aufhört, auch noch okay. Aber wie erklärst du denn eine dampfende oder rauchende, schemenhafte Gestalt irgendwo? Also natürlich kann dir in der Nacht auch, können dir deine Augen da ganz viele Tricks spielen und so, ne? Und dich da auch ein bisschen verarschen. Aber der rußige Handabdruck dann an den Zelten, also irgendwas stimmt da ganz und gar nicht.
Ich war ja ganz kurz bei so einem Jugendstreich, weil es ja eine Schulklasse war und auch in dem Alter, 11 rum, da spielt man sich ja auch sicher mal Streiche. Aber das Problem ist, auch wenn es vielleicht auf der Hand liegt, dass irgendwas in die Richtung passiert sein könnte, so einen Streich löst man auf, sonst macht er keinen Sinn. Also wer macht so einen Streich und löst ihn am Ende nicht auf? Das kommt immer irgendwie raus, weil man will sich ja brüsten und man will angeben, was man Cooles gemacht hat, gerade in dem Alter. Deswegen würde ich das jetzt da ausschließen, auch wenn ich mein erster Gedanke so ein bisschen in die Richtung ging.
Ja, oder du willst einfach allen Angst machen und löst es deswegen nicht auf.
Ich weiß es nicht.
Damit alle bis ans Ende ihrer Tage geschädigt sind. Kann auch sein, wenn du ein Arschloch bist.
Am Ende auf jeden Fall natürlich mega creepy, weil man nicht weiß, was es war. Und ich meine, das Erlebnis fand statt, als Ben 11 war. Also das ist schon, das sind viele Jahre, die seitdem ins Land gezogen sind. Und wenn einem das... Also wenn man das immer noch so präsent hat, dass man das auch so detailliert beschreiben kann, dann hat das auf jeden Fall sehr viel ausgelöst.
Absolut. Ich habe auch gerade überlegt, weil ich kann mich auch noch sehr gut in Kindheitstagen an diese Sonnenfinsternis erinnern. Und wenn Ben ungefähr so in meinem Alter ist, also so Mitte 30, ich habe da noch voll die guten Erinnerungen da dran. Ich weiß auch noch, dass in den ganzen Magazinen oder Fernsehzeitschriften auch diese Sonnenbrille da drin war oder diese... War total wichtig.
Ja, total.
Absolut, absolut. Ja, aber auf jeden Fall krasse Geschichten, Ben. Wir sind auf jeden Fall sehr froh, dass du das alles gut überstanden hast, dass alles gut gegangen ist. Aber was das jetzt war, keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr unheimlich zumindest. Also die erste sowieso, aber deine zweite Geschichte auch sehr unheimlich und sehr übernatürlich.
Seien wir froh, dass die zweite gut ausgegangen ist und es bei einer rußigen Hand blieb und das Zelt nicht aufgegangen ist nachts. Und
Wolfi.
Kommen wir zur nächsten Nachricht, die hat uns über Instagram erreicht, eine anonyme Einsendung, vielleicht auch nochmal wichtig zum Erwähnen, du kannst uns natürlich anonym Nachrichten zukommen lassen, Geschichten zukommen lassen, wenn du nicht möchtest, dass dein echter Name da genannt wird, dann ist das auch völlig in Ordnung.
Das merken wir auch immer, wenn unten kein Name steht. Wenn da nur der Username steht, dann sagen wir eigentlich immer anonym, weil wir dann nicht wissen, ob es gewünscht ist oder nicht. Wenn ihr da einen Namen drunter klatscht, dann sehr gerne, dann sagen wir das natürlich. Aber ansonsten bleibt es anonym.
Hey ihr Lieben, ich habe euren Podcast jetzt quasi in Dauerschleife durchgesuchtet. Echt cool. Jetzt, wo ich durch bin, dachte ich mir, ich schreibe euch mal. Also, erstens, danke für die abwechslungsreiche Unterhaltung. Die Mischung Mystik und True Crime finde ich wirklich super. Auch, dass ihr historische Mörder ausgegraben habt und besonders, dass ihr die Hintergrundgeschichten beleuchtet, wie sie aufgewachsen sind und so weiter, so spannend. Und auch wenn ich Horrorfilme überhaupt nicht mag, war es auch interessant, eure Folgen über die Filme zu hören. Übrigens, mein Mann ist großer Freddy Krueger-Fan und hat seine Lache als SMS-Ton. Sehr schön. Ist mir gerade in den Sinn gekommen, als ich eure letzte Folge gehört habe. Wenn der neue Lohn aufs Konto kommt, gibt's eine Nachricht per SMS. Meist ist das in der Nacht, irgendwann um 2:30. Da ich bis Mitternacht arbeite und manchmal noch etwas wach bin, bevor ich ins Bett gehe, hat es sich also einmal getroffen, dass ich am Einschlafen war, als eine Nachricht reinkam und genau diese Lache kam. Da habe ich mich echt kurz erschrocken.
Auch fies.
Zu guter Letzt wollte ich auch noch eine Geschichte mit euch teilen, die mir besonders geblieben ist.
Die habe ich auch schon oft erzählt und im Vergleich zu anderen, die ich bei euch schon so gehört habe, ist die auch nicht so krass. Aber vielleicht interessiert sie euch ja trotzdem. Ich bin neben einem Friedhof aufgewachsen, also ich hatte keine Angst vor dem und bin auch zu jeder Zeit, also wirklich auch mitten in der Nacht, durch den gelaufen, um ein paar Meter zu sparen. Es war nie ein Problem, bis auf einmal. Bin von irgendwoher nach Hause gekommen und ging wie immer an der Haltestelle im Dorf Richtung Kirche. Da war ein kleiner Parkplatz und ein kleiner Weg zum Friedhofseingang. Es beschlich mich da schon ein irgendwie ungutes Gefühl, aber ich ging trotzdem weiter. Je näher ich dem Tor kam, desto langsamer ging ich, weil das ungute Gefühl zunahm. Ich verstand es aber nicht und dachte mir, du spinnst doch. Aber als ich dann vor dem Tor war und die Hand ausstreckte, um das Tor zu öffnen, war da wie eine unsichtbare Wand. Ich weiß gar nicht, wie ich das besser beschreiben könnte. Sie kam plötzlich und ich spürte deutlich, dass ich nicht weitergehen sollte. Da war eine Boshaftigkeit, wie ich sie niemals zuvor oder danach wahrgenommen habe. Quasi das pure Böse. Es klingt so blöd, ich weiß, aber diese Energie war so intensiv, das war Wahnsinn. Ich bin dann jedenfalls rückwärts mit dem Tor im Blick zurück auf die Straße und dann außenrum nach Hause gegangen. PS, gesehen oder gehört, habe ich nichts, was das irgendwie erklären könnte. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, auf die ich jetzt zum ersten Mal warten muss. Liebe Grüße aus der Schweiz, auch an Missy. Also erstmal vielen lieben Dank für deine Nachricht, Liebes. Und ja, auf jeden Fall richtig krass und ich verstehe es vollkommen. Ich sage immer aufs Bauchgefühl hören.
Definitiv. Und ich meine, gerade bei so einem Thema wie Friedhof, der ja einfach seine eigene Stimmung mit sich bringen kann. Also ich bin gerne auf Friedhöfen, ich schaue mir gerne alte Friedhöfe an, ich fühle mich da auch nicht unwohl, aber ich kann 100% nachvollziehen, dass, egal ob man jetzt Friedhöfe mag oder nicht, aber dass da in gewissen Situationen so ein Gefühl kommt, dass irgendwas komisch ist oder dass irgendwas heftig ist oder in dem Fall eben, dass es so eine starke Energie war, die da gespürt wurde. Das kann einem überall passieren.
Ja.
Aber wenn das natürlich noch in diesem Friedhofsszenario passiert, dann musst du ja diesen einen Schritt weiterdenken. Das geht ja gar nicht anders.
Also ich finde es auch ganz unheimlich, aber wie gesagt, meistens täuscht das Bauchgefühl nicht. Und ich finde, wir sollten uns das alle viel, viel mehr angewöhnen, darauf zu hören. Weil irgendwas gibt's ja. Es ist ja auch, wenn es vielleicht gar nicht, manchmal nicht berechtigt ist oder einfach ja aus dem Nichts raus ist, aber irgendeinen Grund hat es immer, wenn man sich nicht wohlfühlt. Und dann sollte man es einfach lassen, um gar nicht erst irgendwie in eine blöde Situation zu kommen. Wenn du dich mit irgendwas nicht wohlfühlst, lass es einfach. Geh die paar Meter mehr und hak's einfach ab.
Das Gute ist ja, man verliert ja normalerweise nichts dabei. Also du kannst ja im Zweifelsfall nur gewinnen, weil auch wenn jetzt vielleicht doch nichts Böses passiert wäre, okay, aber so bist du zumindest dieses kleine Risiko umgangen, dass wirklich etwas passiert.
Absolut, absolut. Wenn man das schon so beschreibt, dass es irgendwie sich böse angefühlt hat, finde ich dann, also wenn es nicht nur so ein ungutes Gefühl ist, sondern wenn man da wirklich von richtig negativer Energie spricht, dann ist es immer besser, das einfach zu vermeiden. Wer weiß, was da passiert wäre, wer weiß, wer da vielleicht anwesend war. Gar nicht erst ausprobieren.
Bist du gerne auf Friedhöfen?
Ja. Sehr.
Hätte mich jetzt auch alles andere ein bisschen gewundert.
Nee, ich mag's einfach. Ich weiß, dass das viele Leute nicht verstehen. Ich bin zum Beispiel auch gar kein Fan von, ich persönlich muss nicht auf den Friedhof gehen, um mich von einer verstorbenen Person zu verabschieden oder das Gefühl zu haben, der Person nahe zu sein. Das muss ich nicht, weil ich habe irgendwie nie das Gefühl, dass die Person nur auf diesem Friedhof zugegen ist oder was von der Person über ist, weißt du? So. Sondern das hat eher bei mir voll viel mit, ich denke an die Person oder es passiert irgendwas und denke mir, ach, die hat kurz vorbeigeguckt, dazu brauche ich keine Friedhöfe. Ich finde aber schön, dass es manchen Leuten so viel gibt. Und das ist so ein bisschen wie die, das ist so ein Scheißvergleich, aber so sehe ich es immer, wie die Eingangshalle oder die Ankunftshalle vom Flughafen. Da freuen sich Leute immer, wenn sie einander sehen. Und ich habe das Gefühl, an Friedhöfen, da geht man ja bewusst hin, wenn einer in diesem Glauben lebt, dass man dann dort mit der Person, mit der geliebten Person nochmal sprechen kann. Da herrscht ganz viel Harmonie, also ganz viel Nähe zu geliebten Menschen, auch wenn da vielleicht ganz viel Trauer mit drin ist. Aber ich finde, das hat einen unglaublich ruhigen und schönen Vibe einfach. Und es hat nichts Makaberes oder sonst irgendwas oder dass man sich da an irgendwas ergötzen will. Ich finde die Ästhetik von manchen Friedhöfen unglaublich schön, also gerade so Waldfriedhöfe oder wir haben in Nürnberg ja hier den Johannesfriedhof, der ja ganz, ganz ausgefallene Grabsteine hat und es ist einfach, wenn du da mal kurz drüber spazierst, dann ist es so 10 Minuten richtig runterkommen, weil es einfach total still ist. Du hast dann vielleicht auch noch ein bisschen Natur und hast vielleicht im Johannesfriedhof laufen dann auch mal Hasen durch oder so oder Eichhörnchen und ich finde, das hat so einen ganz eigenen, ganz ruhigen ja, Vibe. Ich mag das einfach gerne. Was verbindest du mit Friedhof?
Eine friedliche Stimmung. Und die ertappt mich immer dabei, dass ich die ganzen Namen von den Grabsteinen und Kreuzen und so weiter lese. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass ich dann gleich das gleich Kopfkino angeht, wer war diese Person und wer könnte das gewesen sein oder so. Aber ich laufe dann, wenn ich da rumlaufe, ich lese das immer. Ich lese auch gern die Texte, die da sind und die letzten Grüße und was weiß ich.
Ja.
Ich weiß nicht, ich finde es einen wunderschönen Ort zum Runterkommen.
Ja.
Natürlich muss man sich entsprechend verhalten und ich finde es auch wichtig, dass man sich dort entsprechend verhält, dass man respektvoll ist und dass man jetzt da nicht aus Partygründen hingeht und pietätlos irgendwie agiert. Einfach so ein schöner auf dem großen Friedhof, einen kleinen Spaziergang machen, in Ruhe, gern auch allein, um irgendwie runterzukommen, irgendwas zu verarbeiten oder ein paar Gedanken zu machen. Ideal, finde ich.
Ich finde das auch. Ich finde es auch. Übrigens gibt es bei uns hier auf besagtem Friedhof, von der Kirche aus wird das veranstaltet, ein Picknick an bestimmten Tagen und dann kann jeder sein Essen mitnehmen und dann kannst du am Friedhof picknicken. Habe ich noch nie mitgemacht, aber finde ich cool, wenn Gemeinden, also gerade Kirchengemeinden sowas anbieten, die ja sonst immer so ein bisschen, also gerade wenn es katholisch ist, ein bisschen schwierig ist, aber die sind da ganz cool, finde ich schön.
Der Tod ist ja für viele eine ganz große Angst und eine große Urangst und irgendwo muss ich sterben und man beschäftigt sich deswegen nicht gerne damit. Mhm. Ich finde es besser, wenn man sich mit dem Tod beschäftigt, weil er zum Leben nun mal dazugehört. Und ich glaube, je nahbarer man dann so einen Friedhof macht, vielleicht durch solche Aktionen, dass einem das vielleicht auch helfen kann, dass man da vielleicht ein bisschen eine andere Stimmung dem Thema gegenüberkommt.
Finde ich auch. Und ich finde es auch so schade. Also das ist ja in unserer Gesellschaft auch so. Natürlich ist es immer super traurig, wenn jemand gehen muss und so. Aber wenn jetzt jemand ein tolles, langes Leben und ein erfülltes Leben hatte, irgendwann ist es halt einfach so weit, dann finde ich es eigentlich immer so schade, dass man das dann so, dass es immer so negativ behaftet ist, anstatt dass man die Zeit, die der Mensch da war, irgendwie so zelebriert und das irgendwie als Anlass nimmt, das Leben zu feiern, ne? Und ich sage es auch immer wieder, in mir lösen so Trauerfeiern, Beerdigungen schon auch immer nochmal so diesen Impuls aus, dass man sich drüber nachdenkt, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Bin ich gerade glücklich, wie es gerade so läuft? Was kann ich ändern? Wie ist es, wenn ich mal am Sterbebett liege? Gucke ich dann auf mein Leben zurück und denke mir so, das hat alles gepasst? Es ist immer so ein kleiner Reality-Check, finde ich. Also egal, welche Person es ist, aber Tod wirft immer noch so einen Schatten, beziehungsweise vielleicht manchmal auch so ein Licht auf dein eigenes Leben, um mal zu gucken, gibt es da vielleicht noch Verbesserungsvorschläge? Ne? Man wird sich der Sterblichkeit halt bewusst.
Das definitiv, ja.
Gut. Heute sind wir tiefgründig, Wolfi.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja fast schon Prädikat Wertvollstempel heute, den wir auf die Sendung klatschen müssen.
Aber wir machen mal weiter, weil wir haben auch noch ein paar Geschichten. Die nächste kommt von Sarah, die kam per Mail. Hallo liebe Bibi, hallo lieber Wolfi. Erstmal ein ganz großes Lob und ein Hut ab vor eurer Arbeit. Heute sind alle so nett, ne?
Es sind immer alle so
nett. Nee, aber heute gibt es so viele einleitende Worte. Ich höre euch und noch Tina und Missy seit fast den Anfängen. Manche habe ich verpasst, aber dann im Laufe der Zeit wild durcheinander nachgeholt. Kann man übrigens immer machen. Ich habe lange nach einem ähnlichen Podcast gesucht, wenn mir die Zeit zwischen den Freitagsfolgen zu lang vorkam. Aber keiner, den ich gefunden habe, schafft eine so gute Mischung zwischen True Crime, Mystery, Gruselgeschichten und aktuellen Themen wie die Folge über die Pride Weeks oder den Moviepark. Vielen Dank für die gute Unterhaltung auf der Fahrt in die Arbeit und zurück. Ach, das ist aber sehr nett. Freut uns.
Das ist wirklich nett. Dankeschön.
Ich möchte euch gerne von unserem alten Haus und den Erlebnissen erzählen. Und vielleicht ist es etwas für eine eurer Hörergeschichten, falls sie nicht zu lang ist. Zwei gruselige Träume habe ich ja auch erlebt, aber dazu vielleicht mal wann anders, vielleicht interessiert es euch. Wir, mein Mann und ich, unser mittlerweile 3 Jahre alter Sohn und unsere Hündin Ronja leben seit knapp 5 Jahren in dem alten Bauernhof, den wir nach und nach wieder herrichten. Der Hof liegt unterhalb einer alten Burg in einem historischen Winkel. Es ist der letzte Hof, bevor Wiese und Wald anfangen. Also abgelegen, aber trotzdem Teil des Dorfes. Das Gebäude ist in den 1840ern erbaut worden. Zumindest findet sich diese Jahreszahl auf dem Steinsturz über der Tür im Erdgeschoss, die früher vom Wohnhaus in den Stall oder Schlachtraum geführt hat. Wir wissen aber nicht, ob das Haus noch ältere Wurzeln hat. Angefangen hat alles mit einem Gefühl, dass da noch jemand ist. Die Treppe und die Dielenböden in den unbewohnten und noch zu renovierenden Zimmern knarrten wie unterschritten. Oft wachte ich nachts alleine im Bett auf, weil mein Mann arbeiten war und dachte, dass er nun von der Schicht nach Hause kommt, weil die Treppenstufen sich genauso anhörten, als würde jemand hochlaufen. Mein Mann, eine sehr realistisch denkende Person, tat dies immer ab mit, ach, das ist nur das alte Holz, das arbeitet und knarzt. Lieben wir diesen Satz. Wir gewöhnten uns daran und auch unsere Besucher nickten immer verständlich, wenn wir diese Erklärung lieferten. Denn die hörten das auch. Mein Sohn kam in der Zwischenzeit auf die Welt und wir bemerkten weitere seltsame Dinge. Zum Beispiel fiel im Arbeitszimmer ein Buch von vielen aus dem Regal. Ein Wandbild rutschte nachts im Schlafzimmer von beiden Nägeln runter, die noch fest in der Wand steckten. Oder eine Holzkugel aus dem Spielzeug kullerte im Esszimmer mitten durch den Raum, obwohl mein Schwager als einziger im anderen Raum war und die Kugel durch die offene Tür beobachtete. Er erzählte es uns daraufhin ganz erschrocken. Wir haben versucht, vieles und ganz rational zu erklären. Immer noch mit dem Gedanken, es ist ein altes Haus. Doch als wir im Rahmen unserer Planung für die Renovierungen den Boden in diesem Zimmer mit einer Wasserwaage vermessen haben, stellten wir fest, dass der Boden, wie zu einem alten Haus gehörend, tatsächlich schief war. Jedoch in die andere Richtung. Die Kugel kullerte sozusagen die Schräge hinauf. Sogar mein skeptischer Mann kam ins Grübeln, ob doch da nicht mehr dahinter steckte, als wir eines Abends im Wohnzimmer unseren friedlich schnarchenden Hund betrachteten und uns auch noch über diese lauten und tiefen Schnarchgeräusche unterhielten. Anscheinend bekam sie unsere Blicke mit, fühlte sich geweckt, hob den Kopf und seufzte erkennbar. Sie war wach und ihre Atmung änderte sich gut sichtbar. Doch das Schnarchen oder laute Atmen, das blieb unverändert. Wir schauten uns an und mein Mann entfuhr ein, okay, das ist wirklich seltsam. Woher kommt das? Wir sahen uns im Raum um, aber das tiefe, dumpfe Atmen, das hielt an. Mein Mann stand auf und ging zum Hund in die Mitte des Raumes und stellte fest, dass er es definitiv nicht war. Er drehte sich suchend und nun doch etwas verwirrt um und das Geräusch verstummte abrupt. Seitdem witzeln wir, dass wir einen Hausgeist haben. Doch es ist mein Sohn, der mich davon überzeugt hat, dass wohl doch etwas bei uns ist. Seit er ein Baby ist, guckt er manchmal an uns vorbei, zur Tür, über unsere Schultern oder in eine Zimmerecke und fängt das Lachen an, schneidet Grimassen oder winkt, so als ob jemand mit ihm reden würde. Mittlerweile hat das zwar nachgelassen, aber er kann uns nun auch erzählen, was er sieht. So berichtet er uns einmal aus heiterem Himmel, dass aus der einen Kammer neben unserem Esszimmer manchmal ein Mädchen rauskommt und sich dann in das Hundekissen legt. Eher aus Spaß fragten wir ihn, was denn dann unser Hund macht. Und mein Sohn sah mich an und erwiderte ganz trocken, na, die Ronja steht dann auf und legt sich unter den Tisch. Ich guckte zu dem Hund, der vor circa einer halben Stunde aus dem Kissen aufgestanden war und jetzt unter dem Esszimmertisch lag. Dieses Verhalten machte sie wirklich oft. Doch das Gruseligste war vor einigen Nächten. Ich lag neben meinem Sohn im Bett und begleitete ihn beim Einschlafen. Im Raum war es stockdunkel. Mein Sohn lag mit dem Rücken zu mir an mich gekuschelt. Mit meiner einen Hand streichelte ich ihn an seinem Rücken, auf der anderen Hand stützte ich meinen Kopf ab. Mein Sohn ertastete etwas am Rand des Bettes, also von mir weg, und murmelte, Mama, ist das deine Hand? Und ich murmelte, nein. Und tastete selbst zu dieser Stelle und fand nichts. Doch da war mein Sohn schon eingeschlafen und seine Hand lag am Rand des Bettes. Manchmal schwanke ich noch etwas und versuche mir das alles irgendwie zu erklären. An sich gibt es bestimmt für einige Sachen logische Erklärungen. Aber an anderen Tagen denke ich mir, dass es schon arg viele Zufälle sind. Vielleicht findet man auch mehr, wenn man mal angefangen hat, darüber nachzudenken. Ich für meinen Teil bin aber davon überzeugt, dass falls wirklich mehr in diesem Haus ist, als wir sehen können, dass es etwas Gutes ist. Denn ich habe nie ein schlechtes oder bedrohliches Gefühl gehabt. Eher im Gegenteil. Nach der Geburt meines Sohnes erging es mir aufgrund eines Geburtstraumas gar nicht gut. Ich hatte wirklich dunkle Gedanken an manchen Tagen. An einem dunklen Tag stand ich aufgelöst im Badezimmer und stützte mich auf das Waschbecken. Plötzlich spürte ich eine feste, warme, tröstende Umarmung und roch ein schweres, blumiges Parfüm, wie es alte Damen tragen. Ich fühlte mich sofort beschützt und beruhigt. Ich konnte mich zusammenreißen und aufrichten und die dunklen Gedanken waren ein Stück weggeblasen. Selbst wenn es nur in meiner Psyche war, so hat dieser Hausgeist bis jetzt nur gute Momente beschert und uns behütet. Sei es nun in den Schlaf begleiten oder unsere Nähe suchen. Ich bin irgendwie froh um ihn oder sie. Viele herzliche Grüße von unserem Hof. Bitte macht euren Podcast weiter so. Ich hoffe, dass wir noch ganz viel Mystery und True Crime von euch zu hören kriegen. Ganz fränkisch gelobt, ihr Bastjo, eure Ziska. Ach, und da kommt noch ein PS. Es ist ein wenig Zeit vergangen, als ich die Mail verfasst habe und sie noch nicht ganz fertig war. In der Zwischenzeit ist ein Ball im Wohnzimmer durch den Raum gerollt und der Fernseher ging an zwei verschiedenen Tagen ohne Zutun an und aus. Es tut sich also weiterhin was. Krass! Ziska!
Also, ein Tipp gleich mal vorneweg, Ziska. Sicher dir ganz dringend die Filmrechte an dieser Geschichte, denn da ist so viel Stoff drin, da könnten wir eine Trilogie an Horrorfilmen machen.
Das ist krass. Also ich finde ja alte Häuser sowieso immer so, ne, die können schon irgendwie einen krassen Vibe haben. Ja, was denkst du denn jetzt, Wolfi?
Also mein erster Gedanke war, dass wir es uns vielleicht manchmal ein bisschen zu leicht machen, indem wir, also ich auch, gewisse Dinge abtun. Denn ich hätte natürlich auch erstmal, wie ein Mann reagiert, wenn ich in so einem, also wenn ich in einem alten Hof bin, alten Bauernhof bin, der noch unter einer Burg liegt, so mit diesem ganzen Grundszenario, ja, da knarzt halt ein bisschen und da passiert ein bisschen was und ich hätte mir das schon erstmal auch alles sehr, ja, real erklären versucht, eben mit diesem, man macht sich manchmal vielleicht ein bisschen zu einfach, weil das gehört vielleicht da schon dazu, aber ist vielleicht gar nicht so. Bei dieser Menge an Dingen, die passiert ist, wäre sogar ich ausgezogen, ganz ehrlich.
Ach, ist doch schön, sie hat ja gesagt, es ist ein netter Geist.
Ja, aber... Gut, es fühlt sich so für sie an, aber ich weiß nicht, ob ich auf so einen Gedanken gekommen wäre. Ich meine, das sind solche Klischeebilder zum Teil, die wir aus Filmen kennen. Ich meine, gerade diese Kugel, die da lang rollt. Ich meine, es gibt so viele Horrorfilme, in denen ein Ball langkommt oder ein Tennisball langkommt, ein Basketball langkommt. Und es hat nie etwas Gutes zu bedeuten, wenn da so ein Ball lang rollt. Vor allem nicht, wenn er bergauf rollt.
Ja, das finde ich auch krass, ne? Weil dann dachte ich mir auch so, ach, jetzt kommt die Auflösung, der Boden ist schief, aber dann dieser Plot-Twist, ach, die ist nach oben gerollt.
Wahnsinn.
Schon krass. Ich finde es auch immer ein bisschen verstörend, wenn Kinder halt anfangen zu sagen, sie sehen was. Also am Anfang vielleicht nur deuten, dann ja auch irgendwie sagen, die Hand am Bett fand ich super unheimlich.
Ja.
Das bräuchte ich jetzt, glaube ich, nicht. Aber ich finde es toll, wie sie damit umgeht. Und ja, auch, dass sie geschrieben hat. So, Mensch, vielleicht, wenn man da drauf aufpasst oder wenn man da mehr Beachtung reingibt, dann fällt einem wahrscheinlich auch noch mehr auf. Das stimmt schon auch, ne? Dass man da einfach dann auch noch mehr misstrauischer wird und dann einen Sachen auffallen, die wahrscheinlich vorher total untergegangen wären. Aber ich glaube, wenn halt viel passiert und da ja auch noch mal ein PS nachgekommen ist, dass jetzt schon wieder was passiert ist oder dass sich der Fernseher an- und ausschaltet, finde ich schon auch scary. Aber wie gesagt, wenn sie ein gutes Gefühl dabei haben, spricht ja nichts gegen einen netten Hausgeist.
Das ist schon so. Also wenn man sich da so arrangieren kann mit den Dingen, die da anscheinend regelmäßig vor sich fallen, dann ist ja wirklich alles gut. Ich habe nur so meine Zweifel, dass ich das auf Dauer könnte.
Ich finde es nur so lustig. Wir führen jetzt dann so eine Strichliste ein, wie oft Leute sagen, dass Holz arbeitet. Ich habe das ja schon mal gesagt, dass es mein absoluter Hasssatz ist, weil ich den ja als Kind auch immer gehört habe von meinen Eltern, dass Holz arbeitet. Das ist ganz normal.
Das meine ich ja mit dem, man macht sich's zu einfach vielleicht manchmal. Ich habe ja auch ganz komische Geräusche manchmal und klar ist es die Heizung oder was weiß ich.
Vielleicht ja nicht.
Vielleicht ja nicht.
Auf jeden Fall eine richtig krasse Geschichte und vielen Dank für die lieben Worte.
Schön, so. Schöne Geschichte. Und wenn du die Filmrechte gesichert hast, wir würden mitspielen.
So ein bisschen wie The Conjuring, aber in gut, ne?
Ja, das wäre doch mal so ein neuer Horrordreh. Die positiven Horrorfilme.
Stimmt.
Sehr gut.
Gut, machst du die nächste Geschichte.
Diana hat über Instagram geschrieben. Hallo ihr zwei, ich hoffe, ich bin hier richtig und hätte nicht besser eine E-Mail geschrieben. Alles gut. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren, als ich 16 war, Mitte der 80er, ein unheimliches Erlebnis. Ich lebte damals in einem Mehrfamilienhaus neben einem Friedhof. Meine Freundin Nadine und ich liebten es, in der Abenddämmerung über diesen Friedhof zu spazieren und uns zu gruseln. Der Friedhof ist trassenförmig aufgebaut und wir liefen von oben nach unten durch die Reihen. Meine Freundin lief ein paar Schritte vor mir, als ich an einem Grab einen alten Mann stehen sah. Ich wunderte mich zwar, dass er im Halbdunkel noch auf dem Friedhof war, grüßte aber freundlich. Als kein Gruß zurückkam, ärgerte ich mich und drehte mich um, aber da war er weg. So schnell hätte er niemals verschwinden können. Ich sagte meiner Freundin, dass der alte Mann weg war und nicht zurückgegrüßt hatte. Aber sie wusste nicht, was ich meine. Sie hatte niemanden gesehen. Noch heute sehe ich den Mann vor meinem inneren Auge am Grab stehen. Er war da, da bin ich mir sicher. Leider habe ich mir nicht gemerkt, an welchem Grab er stand. Es wäre sicher sehr aufschlussreich gewesen, wenn man wüsste, wer in dem Grab lag. Ich hoffe, die Geschichte ist interessant genug für die Creepy Hour. Ja, scary on und bleibt gesund, eure Diana.
Ja, auf dem Friedhof kann alles passieren. Heute schon die zweite Friedhofsgeschichte und finde ich auch immer super krass, wenn Leute einfach weg sind. Also der wird sich ja nicht weggeduckt haben oder so.
Und das Schwierige halt, wenn es die zweite Person überhaupt nicht mitbekommen hat, weil wenn eine zweite Person es sieht oder ein Tier, das bei dir ist, es spürt irgendwas, da fühlst du dich abgeholt.
Ja.
Aber da denkst du ja dann irgendwann doch, okay, drehe ich jetzt durch, habe ich jetzt Einbildung oder war es wirklich da, da hast du keine Gewissheit dann.
Absolut, also ich finde es auch immer, wenn du nur alleine was gesehen hast, dann fängst du immer an dir zu zweifeln. Dann ist es immer so ein kurzer Reality-Check, habe ich mir das jetzt eingebildet oder nicht oder wie war es jetzt? Von daher vollkommen verständlich und ich finde, es passt super in die Creepy Hour. Ist eine kurze, knappe Geschichte, aber reicht schon, um Gänsehaut zu verursachen.
Danke dafür, Diana.
Ich muss jetzt auch mal ganz kurz reingrätschen, weil es jetzt bestimmt in der Nachproduktion niemand hört. Wolfi kämpft hier wirklich um sein Leben. Er hat so schlimmen Husten und er muss alle 2 Sekunden pausieren und er wird schon ganz rot im Gesicht.
Ich weine auch schon nebenher. Ich habe auch die ganze Nacht nicht gepennt, weil ich dauernd husten musste und deswegen nicht einschlafen konnte. Und tagsüber ging es jetzt, aber wenn ich jetzt so viel rede, ich habe extra mich zurückgehalten den ganzen Tag, dann merke ich, da kratzt im Hals. Ich glaube, es geht allen gerade so, dass sie irgendwie erkältet sind.
Ja. Aber du kämpfst hier wirklich gerade um dein Leben.
Aber ich werde das so schneiden, dass kein Huster da drin sein wird.
Aber ich wollte es mal lobend erwähnen, wie sehr du dich hier reinhängst. Ne?
Vielen Dank,
so,
vielen
sehr
Dank,
schön.
Vielen Dank.
Deswegen übernehme ich jetzt mal die nächste Geschichte, damit du wieder ein bisschen, damit du dich aushusten kannst.
Ja, mach mal lieber. Ich hol mir einen Bonbon so lang.
Sehr gut. Hey Baby, hey Wolfi. Ich muss euch das jetzt einfach erzählen, weil ich immer noch Gänsehaut habe, wenn ich daran denke. Sowas ist immer schon ein guter Einstieg. Vor ein paar Wochen hatte ich ein echt creepy Erlebnis in meiner Wohnung. Und es geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Ich wohne in einem ziemlich alten Haus. So eins mit langen, knarzenden Fluren und diesen schweren Türen. Eigentlich liebe ich das ja. Aber an diesem Abend war alles irgendwie gruselig. Ich kam spät nach Hause. Es war dunkel und regnete. Und als ich die Wohnung betrat, war es auch viel kälter als sonst. Ich dachte mir zuerst nichts dabei, zog mir nur schnell einen Pulli über und machte mir dann einen Tee. Dann hörte ich zum ersten Mal ein leises Klopfen. Es klang, als käme es aus dem Flur und wurde langsam, aber stetig lauter. Als ob jemand auf meine Tür zukam. Ich dachte, es ist vielleicht ein Nachbar, aber als ich durch den Spion schaute, war niemand da. Der Flur war leer und absolut dunkel. Also ging ich zurück in die Küche, aber das Klopfgeräusch fing wieder an. Diesmal direkt an meiner Tür. Ich hatte echt Panik bekommen, vor allem als plötzlich der Türgriff ganz langsam runtergedrückt wurde. Ich rief sofort eine Freundin an, die in der Nähe wohnte, und bat sie, rüberzukommen. Während ich auf sie wartete, habe ich total angespannt gelauscht und dachte sogar, ich würde ein leises Atmen vor der Tür hören. Als sie dann endlich da war, haben wir zusammen den Flur gecheckt. Aber nichts, alles ruhig. Und ich dachte schon, ich hätte mir das vielleicht nur eingebildet. Aber dann, als sie weg war, habe ich an meiner Tür frische Kratzspuren entdeckt, genau unter dem Schloss, als hätte da jemand versucht, reinzukratzen. Ich weiß, es klingt absolut unglaubwürdig und ich weiß bis heute nicht, wer oder was das war, aber seitdem schaue ich immer zweimal durch den Spion, bevor ich die Tür öffne. Vielleicht habt ihr ja irgendeine Idee, was das gewesen sein könnte. Ich bin auf jeden Fall jetzt echt am Überlegen, auszuziehen. Völlig verständlich.
Wieder dieses alte Haus-Szenario, dem man vielleicht auch vieles akzeptiert in Sachen Geräuschen, aber da kommt halt dann auch relativ schnell der Wendepunkt, denn sobald da irgendein Türgriff runtergeht und natürlich Ende dann diese Kratzspuren zu sehen sind, dann übersteigt das natürlich alles, was man so annimmt, hinnimmt, akzeptiert. Boah, keine Ahnung, was denkst du, was könnte da rein gewollt haben? Ich meine, es gibt natürlich noch den theoretischen Ansatz, dass man die Kratzer überhaupt nicht gesehen hatte bis dahin, aber das kann eigentlich auch nicht
das
sein.
Das dachte ich mir tatsächlich auch, weil es gibt auch oft, du ziehst in irgendwelche Wohnungen und da gibt's schon irgendwie, irgendwann wurde die Tür mal aufgebrochen oder sonst irgendwas und das muss ja auch nicht immer von einem Einbruch sein, vielleicht hat sich mal irgendjemand ausgesperrt. Na, es gibt ja 100.000 Szenarien, wo sowas passieren kann. Aber ich finde Kratzspuren alleine schon so unfassbar unheimlich. Dieses leise Atmen, also dass du rausguckst, nicht siehst. Und ich weiß nicht, mir geht's bei Türspionen sowieso immer so. Ich finde die prinzipiell immer ein bisschen gruselig. Wenn du einfach auf diesen Gang guckst, in dieser, manchmal haben die so Fisheye-Optik. Das wirkt schon alles so verzerrt. Und wenn du dann draußen einfach nur Dunkelheit hast, ich habe da auch immer panische Angst und jetzt springt gleich jemand ins Bild, weißt du, wo du so durchguckst oder so. Und wenn die ganze Zeit nichts war, wenn jemand da war und es dann aber wieder losgeht, ich würde auch überlegen auszuziehen. Also ich bin sehr gespannt, melde dich gerne mal, ob das dann nochmal passiert ist. Ich verstehe es komplett, ich hätte es auch mit irgendjemandem teilen wollen. Ich finde es richtig unheimlich.
Aber was es konkret war, keine Ahnung, oder?
Na, ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich nichts Menschliches.
Das vermutlich, also die Nachbarkatze würde ich auch mal ausschließen. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall mega creepy und dass sie deine Freundin angerufen hat zum Rüberkommen. Ich glaube, dass sowas ist dann immer der sinnvolle Weg, wie vorhin auch angesprochen, dass man sich zumindest zu zweit davon überzeugen kann, dass da wirklich ist, dass man nicht durchdreht, dass man da wirklich was gesehen hat. Ich glaube, das ist eben immer 10-mal einfacher.
Ja, aber also ich finde alleine schon Klopfen so in und dann auch noch in der Nacht und dann merkst du, ach, da ist ja aber eigentlich gar keiner. Ein ganz unangenehmes Gefühl.
Total.
Mag ich gar nicht und nee. Also vielleicht wollte sich auch irgendjemand, also das ist ja immer die Erklärung schlechthin, vielleicht wollte sich jemand einen Scherz erlauben, keine Ahnung, aber ja, ich weiß
aber,
nicht.
Aber da muss ja ich sogar in die Richtung sagen, wenn man da durch einen Spion gucken, da ist niemand und so weiter.
Naja, du kannst dich schon wegducken.
Es wird nichts Positives sein, gefühlt.
Ja, oder? Ich glaube auch. Also wie gesagt, jede rationale Erklärung. Irgendwie schwankt es heute so, dass ich nach rationalen Erklärungen suche und du so übernatürlich. Was ist denn da denn? Ja, ne? Freaky Friday, oder was?
Das ist der Fluch von Halloween, der hat uns geswitcht.
Na gut. Nee, aber ich finde es auf jeden Fall eine richtig krasse Geschichte und halt uns da gerne mal auf dem Laufenden, wenn da nochmal was passiert. Und ansonsten raus da mit dir, ganz ehrlich. Also, ne, ein Umzug ist zwar nervenaufreibend, aber besser als irgendwelchen nächtlichen Klopfaktionen und komische Vorkommnisse.
Gilt übrigens für alle, die uns diese tollen Geschichten schreiben, zukommen lassen, egal auf welchem Weg. Immer gerne mal ein Update geben, was sich entwickelt hat, wie es weitergegangen ist. Ist für uns auch super spannend, da ein bisschen am Ball zu bleiben. Also schick uns gerne alles rüber, wenn mal wieder ja der Hausgeist sich gemeldet hat oder in dem Fall eben neue Kratzspuren irgendwo sind.
An den dachte ich jetzt auch gerade. Den hätte ich jetzt auch gerne. Immer wieder ein wöchentliches Update, was jetzt neu in diesem Haus passiert ist, in diesem alten Bauernhaus. Das fände ich auch sehr spannend. Vielleicht haben wir dann unser eigenes Creepy Hour Spukhaus.
Falls ihr da jemals ausziehen wollt, ich wüsste eine Person, die da ziemlich sicher einziehen würde, nur um endlich auch mal selbst einen Hausgeist zu haben.
Durchaus. Aber wer weiß, ob der mich dann mag.
Stimmt, da könntest du natürlich dann
kann man ja auch
in die andere
davon
Richtung
ausgehen, ne?
Ja.
Vielleicht schwankt es einfach von Person zu Person. Stell mir vor, das ist wirklich so, wie es bei Menschen auch ist. Du ziehst irgendwo ein und es gibt eine Präsenz und die entscheidet dann einfach aufgrund deiner Aura oder deiner Ausstrahlung einfach, ob die jetzt böse oder gut zu dir ist. Kann ja auch sein. Das Geistertinder.
Wir machen eine große Tür auf damit.
Durchaus, aber dafür sind wir doch da, oder?
Natürlich, jeden Freitag nur für dich hier in der StarFM Creepy Hour.
So sieht's aus. Und weißt du, wir sind ja jetzt am Ende angekommen, aber weißt du, was nächsten Freitag ist?
Eine neue Folge kommt?
Ja, und noch was ganz Besonderes. Wir werden 4, Wolfi.
Stimmt.
Ich habe es im
krass,
Kalender
oder?
Gesehen. Wir werden einmal die Creepy Hour gibt's jetzt seit 4 Jahren. Wie crazy, oder?
Total.
Über 200 Folgen.
Und was machen wir zum Geburtstag?
Ja, das weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Also ich habe ja schon ein paar Sachen jetzt irgendwie noch auf dem Tisch liegen. Ich überlege gerade noch, ob wir nächste Woche tatsächlich einfach mal noch so eine Celebrating-Folge machen und tatsächlich einfach mal so eine Laber-Folge machen oder ob ich noch was mit reinnehme, was mir schon ganz lange unter den Nägeln brennt oder ob wir dazu eine Extra-Folge machen. Das wird ein Überraschungspaket, würde ich sagen.
Also feiern müssen wir auf jeden Fall.
Ja.
Und haben wir schon erwähnt, dass wir empfänglich für Geschenke sind?
Das sagst nur immer du. Nein, wir brauchen nichts. Wir haben alles. Wir sind voll mit Liebe. Vielen Dank.
Aber Kuchen schmeckt trotzdem gut im Zweifelsfall.
Wir besorgen uns einfach 2 Muffins und stecken da eine Kerze rein und dann wünschen wir uns was.
Klingt nach einem Plan. Wir werden uns auf jeden Fall was Schönes überlegen
ja.
Für nächste Woche Freitag. 4 Jahre StarFM Creepy Hour. Krass.
Ja, ich habe auch noch eine Konfettikanone hier.
Du weißt schon, wer dann am Ende das Studio sauber machen muss.
Na, ich.
Richtig.
Aber wenn ich es abballern darf, dann macht es ja auch noch Spaß. Wir gucken mal.
Wir anderen kriegen immer nur Schimpfe.
Ja, weil ihr auch nie sauber macht.
Vielleicht.
Ja, siehst du. Nun gut, aber dann soll es für heute jetzt erstmal gewesen sein. Wir waren ja jetzt auch lange genug in der Pause. Wir hoffen, du hattest Spaß. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
Bleib gesund.
Das sowieso.
Creep it real.
And scary on.
Bis nächste Woche. Ciao.
Bye, bye.
Your Honor, we the jury find the defendant Sweet Tango Apples guilty on all counts of being the crispiest, sweetest, zestiest, most delicious tasting apple you can buy.
Order! Order in this courtroom! Bailiff, come back here. Where are you going?
I'm going with them. I want some Sweet Tango Apples too.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.